Steigere dein Selbstbewusstsein und schaffe mit unserem Podcast eine Realität nach deinen Vorstellungen. Viel Freude beim Zuhören und Umsetzen. Hier ist auch schon dein Gastgeber, Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Erfolgsrhythmus-Podcast. Und wie ihr wisst, geht es ja bei uns um die Themen Musik, Schlagzeug und Kreativität im Allgemeinen. Und heute habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen zum neuen Jahr, einen musikalischen Weggefährten, den ich schon viele Jahre kenne. Und mit ihm möchte ich heute über ein ganz essentielles Thema sprechen, nämlich einerseits Vielseitigkeit beim Schlagzeugspielen, das richtige Üben und wie man einfach ja immer wieder an neue Projekte mit dem gleichen Elan und der gleichen Spielfreude rangehen kann, ohne dass die Motivation dabei flöten geht. Denn es braucht ja immer eine gewisse Ausdauer bei jedem Neuen, was wir lernen. Und einer, der schon ganz viele Schüler hatte, unzählige Gigs und in ganz vielen Genres schon unterwegs war, sitzt heute hier bei mir live aus Dresden zugeschaltet am Schreibtisch und ich darf ihn ganz herzlich willkommen heißen. Hi Robin, schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, hi Philipp, vielen lieben Dank für die ganz tolle Einleitung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, ich hoffe, ich habe ein paar Fragmente zusammengetragen, die wir beschreiben.
Ja, voll. Ja, es ist wirklich schön, wenn man das mal so gesagt kriegt. Das ist wie eine Grußkarte, die man quasi virtuell vorgelesen bekommen, das ist cool.
Ja, das freut mich natürlich. Und keine Sorge, ich werde jetzt nichts vorlesen. Ich möchte einfach mit dir quatschen ein bisschen. Ich habe auch überlegt, wann wir uns eigentlich das erste Mal wirklich kennengelernt haben. Dieses eine Sinfoniekonzert in den Sinn. Damals mit der Sinfonietta in Waiblingen, meine ich. Das war so ein Filmmusikprojekt im Herbst. Mit einem Sinfonieorchester.
Ja, ich erinnere mich, aber ich habe kein Zeitgefühl mehr, wann das war. Also es kann sein, dass es wirklich schon ewig her ist.
Ja, also es kann bestimmt schon 8 oder 9 Jahre her sein.
Hätte ich auch gesagt, auf jeden Fall. Ich meine, man müsste mal nachschauen, vielleicht lässt sich sowas rekonstruieren über einen Kalender, wann das war mit der Filmmusik. Aber auf jeden Fall, es ist schon eine Weile her, ja.
Ja. Ich erinnere mich da auch spontan an die Probe, da war so ein Stück von Vangelis, glaube ich, bei dem man dann auf den Toms eine bestimmte rhythmische Figur spielen musste.
Ja, stimmt.
Da war dieser Chorleiter aus Hegnach, glaube ich, oder Hohenacker dabei.
Ja, genau. Ja, das war cool. Das hat Spaß gemacht.
Ja, und Spaß ist eigentlich das richtige Stichwort, Robin. Denn ich stelle zu Beginn immer sehr gern die Frage, wie eigentlich dein Weg zur Musik war. Mhm. Hast du irgendwo mal jemand Schlagzeug spielen sehen und wurde dadurch die Freude dran geweckt? Oder war das irgendwie zufällig? Ich weiß nur noch, dass du bei der Musikvereinigung Großheppach damals gestartet hast. Mhm. Wie war dein Weg dahin und wie waren die ersten Berührungspunkte mit Schlagzeug?
Ja, sehr gute Frage. Es hat auf jeden Fall alles relativ früh begonnen. Ich war, glaube ich, 4 oder 5 oder so, so um den Dreh. Du hast gefragt, ob das Schlagzeugspielen der erste Input war, ob ich jemanden gesehen habe. Ich kann mich an 2 Sachen erinnern. Die eine Sache ist, dass ich, ja, jemanden habe Schlagzeug spielen sehen. Das war eben aus dem Musikverein Großheppach damals, der Schlagzeuger.
Der Wolfgang Beck zufällig.
Richtig, oder? Ja, genau.
Ja, den habe ich auch damals gesehen bei uns auf dem Straßenfest. Und ich muss sagen, er war schon eine Inspirationsquelle, weil einfach, ja, der hat es einfach gelebt.
Ja, der hat's gelebt und er hat halt
gegroovt und ja.
Ja, voll. Und er hat halt auch genau das gemacht, was die Musik gebraucht hat. Ja. Und dann noch dazu natürlich, ich meine, die haben Stimmungsmusik gemacht, die haben die Leute unterhalten, die haben die Leute abgeholt. Mhm. Man hat das Gemeinschaftsgefühl von dem ganzen Orchester irgendwie wahrgenommen, nicht nur auf der Bühne, sondern halt auch daneben und zwischen den Stücken und so. Das ist halt, als Kind sitzt man da und das sind so viele Eindrücke, das ist mal einfach platt und ist begeistert. Ja. Also das ist mir auf jeden Fall noch sehr gut in Erinnerung. Und das war nicht nur, weißt du, es war nicht nur ein Konzert oder sowas, sondern das waren halt viele so Sachen, viele so Festchen und dann ist man mal zum der Axel Berger hat damals noch dirigiert, ne? Und ja. der hat dann auch regelmäßig große Konzerte dann in der Turnhalle gemacht und so. Und da kann ich mich dran erinnern, dass wir da auch mit der Familie dann hin sind und das angeschaut haben. Naja, und die andere Sache war, die Inspiration und der Input ist die eine Sache, aber man muss ja dann irgendwie auch sich ausleben, sag ich mal, körperlich ausleben. Schlagzeug ist ja ein körperliches Instrument. Und naja, wie jedes andere Instrument natürlich auch.
Ein bisschen mehr Bewegung vielleicht schon dabei, ja.
Ja, genau. Und da war es so, dass ich glaube, ich, zumindest wird mir das immer gesagt, halt motorisch irgendwie sehr früh angefangen habe, auf Sachen rumzuklopfen und so dieses Typische, wie man es erkennt, halt Töpfe, Pfannen. Und dann war es meine Tante, die mir dann zu Weihnachten, glaube ich, so ein Spielzeugschlagzeug, weißt du, aus Plastik geschenkt hat. Und das wurde dann Tag und Nacht in Beschlag genommen, war natürlich auch recht schnell dann fertig, so diese Plastikfälle, die halten ja nicht so viel. Und dann habe ich eine Snare Drum bekommen. Jetzt auch nicht das Wahnsinnsgeschoss so, aber halt eine Snare Drum mit einem Stativ und einem Hocker dazu. Und da habe ich dann natürlich zu diesem Plastikset mit dazugestellt. Fand ich so tierisch, dass ich dann ein vollständiges Schlagzeug hatte, und dann ging's los. Dann habe ich beim Musikverein auch über den Musikverein Schlagzeugunterricht eben genommen, und ab da lief's dann, ab da war ich dann mit dabei. Im Game sozusagen.
Ja, und deine Nachbarn haben es immer ertragen, oder gab es da auch mal Probleme? Denn bei mir erinnere ich mich tatsächlich an ein paar Probleme.
Ja, naja, man muss immer irgendwie schauen, wie man es macht, gerade als Schlagzeuger. Probleme gab es nie. Ich war jetzt auch, also ich habe jetzt nicht bis nachts um drei oder sowas da wie ein Irrer auf dem Ding rumgespielt. Ich habe mich dann schon versucht, so ein bisschen an die Zeiten zu halten, die eben gut bürgerlich sind, sage ich mal. Wir hatten, ich glaube, zuallererst stand diese kleine Trommel und das Plastikschlagzeug in meinem Zimmer. Und irgendwann, als ich mir dann mein eigenes Schlagzeug gekauft habe, mein erstes eigenes, vom Taschengeld lange gespart habe ich da, das weiß ich noch. Das war dann aus Platzgründen, stand es zuerst im Schlafzimmer von meinen Eltern.
Oh, cool.
Es ist auch super, ne? Weil wenn du dann Freunde von der Schule nach Hause bringst, dann bist du natürlich hier zack ins Schlafzimmer spaziert, ja, und hast dich da hingesetzt und da getrommelt. Dann war der nächste Schritt, das von dort aus in die Waschküche zu verbannen, sag ich mal. Da waren meine Eltern dann, glaube ich, ganz dankbar, dass ich eben zwar noch durchs Schlafzimmer durch musste, aber halt zumindest einen eigenen Raum dafür hatte. Und da stand es dann 2-3 Jahre oder so. Und als ich dann mir ein größeres Schlagzeug zulegen musste, eben, bin ich umgezogen runter in den Keller. Das war so der Step dann. Und den Keller habe ich dann gemeinsam mit meinem Bruder zu einem Studio ausgebaut. So nach und nach über die Jahre kommt dann doch einiges zusammen. Und da habe ich eben auch Schlagzeug eingestellt.
Habt ihr dann dort ein Raum-in-Raum-Konzept realisiert, oder wie habt ihr das dort umgesetzt?
Ja, also, naja, es ist ein Keller gewesen, der eben nicht so viel Deckenhöhe hat, deswegen musste man sich das gut überlegen, ob man es, also, ne, weil du dann halt wieder Deckenhöhe einbüßt, wenn du einen Raum in den Raum reinstellst. Was wir gemacht haben, wir haben den Boden quasi angehoben und isoliert, und wir haben die Wände durch eine zweite Schicht Wände nochmal angehoben und quasi einfach da möglichst ohne Kontakte versucht zu arbeiten, dass die Wände frei stehen.
Gut, ja, aber so ein bisschen Dämmung an den Wänden kann ja dann auch nicht schaden.
Ja, genau. Also das, wie gesagt, also das war schon so halb Raum in Raum, sag ich mal. Und dann halt muss man natürlich schauen, dass der Raum in sich noch stimmig klingt und ist dann entsprechend isoliert noch gewesen, oder ist es immer noch. Und ja, der Boden war dann entsprechend eben auch mit Teppich behandelt, und es war so ein spezieller Boden, der eben so die Schallwellen nicht so, also es war gut, dass wir von der Bodenplatte weg sind, weil gerade so dieses Trittgeräusch bei der Bassdrum und so, das kannst du halt, selbst wenn du einen E-Drum hast, geht es über eine Bodenplatte, eine gegossene, wird das halt super schnell übertragen.
Mhm. Ja, im Sinne von Schall übertragen. Da bin ich, muss ich gerade spontan dran denken, damals auch vom Boden weg, nämlich auf unseren Sandkasten tatsächlich draufgestiegen, habe auf dem Sandkasten das Schlagzeug aufgebaut. Da war halt natürlich zugedeckt mit dem Holzbrett,
Ja.
aber das war so auch eine der ersten Bühnen für mich. Und
Stark.
habe mir halt zur Mittagszeit dann auch gerne in meinem Garten getrommelt, was aber bei der Nachbarin gar nicht gut ankam.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Cool, coole Idee.
Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber man hat dann einfach Dinge nachgestellt irgendwie. Ich erinnere mich auch daran, dass ich mal probiert habe, auf ganz, ja, dilettantische Weise, muss man sagen, mit einem Gürtel, eine Trommel quasi mir anzuschnallen, weil ich halt einen Festumzug irgendwo gesehen hatte.
Ja.
Und ja, das ging natürlich nicht so gut.
Es ist natürlich nicht bequem auch, ne? Ja, dass man da laufen kann überhaupt.
Ja, genau.
Aber ja, also na klar, ich meine, es heißt ja nicht umsonst Schlagzeug spielen. Also man spielt ja und als Kind spielt man halt viel unbefangener als als Erwachsener. Und ich kann mich auch an solche Sachen erinnern. Ich weiß, dass ich habe viel Musik gehört also oder sozusagen zur Musik gespielt. Da habe ich wahnsinnig viel auch gelernt bei.
Solange die CD keinen Hänger hatte, gell?
Richtig, das in der Zeit war das noch, genau. Und dann hast du halt, wenn du halt wirklich jeden Tag dieselbe CD gehört hast, nach einem halben Jahr, hast du das gemerkt und dann ist die irgendwann mal hängen geblieben bei verschiedenen Songs. Das waren echt noch Zeiten. Naja, und dann lief eben die Musik, ich habe dazu gespielt und ich habe dann, weil ich halt auch Theater und so diese ganze Theaterlandschaft und Betriebe so toll fand und wie man da aus dem Orchestergraben spielt und man sieht die Band nicht oder das Orchester nicht, aber man hört's trotzdem und so, habe ich mich dann halt hingesetzt und wir hatten so Funkgeräte und dann habe ich mir halt das Headset vom Funkgerät umgehangen und dann versucht, Schlagzeug zu spielen, die Musik laut gemacht, und nebenbei noch gesungen als Kind. Und das andere Funkgerät habe ich dann ins Wohnzimmer zu meinen Eltern gestellt und gesagt, hier, bitteschön, ich mach Konzert, hört's euch an. Also, man spielt da halt wirklich als Kind, ja.
Ja, schön. Ich denke, das ist auch eine Eigenschaft, die man sich einfach dann beibehalten muss. Können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es um das Thema Üben geht. Weil ich denke, da gibt es zur einen Hälfte das disziplinierte Üben in Anführungszeichen. Aber ich denke auch im Bereich kreatives Üben können wir vielleicht noch gleich drauf kommen, was es da für Möglichkeiten gibt, um eben den Spieltrieb auch ausleben zu können. Deinen Spieltrieb hast du dann ja relativ früh schon ausgelebt. Ich erinnere mich daran, dass es mit deinem Bruder, glaube ich, anfing, oder? Ihr habt damals so eine kleine Jazz-Combo gegründet und in der Region einfach ein paar Auftritte gespielt zur Unterhaltung. Weißt du noch, wie es angefangen hat da mit dieser Combo? Wer kam auf euch zu oder seid ihr einfach proaktiv mal auf Veranstalter zugegangen?
Wir sind, nee, auf Nachfrage war das tatsächlich. Da hat sich eben jemand gemeldet und meinte, er braucht hier für sein Ladengeschäft Live-Musik, ob wir sowas machen würden. Und naja, ich habe, weißt du, nach dem also Musikverein war für mich ein Riesending. Ich habe in der Schule dann Big Band auch mitgespielt und die Vereine, in denen wir uns eben auch kennengelernt haben, dann mitgenommen und dann. Ich meine, du weißt ja auch, wie es ist, dass man dann unter den Vereinen hier und da mal fragt, wenn man Aushilfen braucht und so. Also, und so hat sich das halt, ich sag mal, durchs Remstal erstreckt, dass man sowieso schon Musik gemacht hat. Wir hatten dann mit Freunden zusammen auch eine Coverband, in der wir schon gespielt haben. Und also da hatte ich mit meinem Bruder schon gespielt und so in der Situation ist es dann so ein bisschen entstanden, dass eben jemand kam und meinte, hey, er braucht da Musik und ob wir da nicht Lust drauf hätten, dann kannst du natürlich irgendwie nicht jeden Samstag mit einer vollen Bandbesetzung in einem Laden stehen und spielen. Also rein finanziell ist das natürlich ein Wort für so einen Veranstalter, aber auch für die Kundschaft, die da durch die Gegend läuft. Die muss ja irgendwie auch, also ne, man muss sich ja noch unterhalten können. Das ist ja sowas dann oft eher im Hintergrund und ja, eher, ich sag eher mal Programmmusik und weniger, es geht weniger darum, dass ich mich als Künstler dann da so
Was
verwirkliche.
zum Berieseln lassen.
Ja, richtig, Hintergrundmusik eigentlich. Und das haben wir dann halt gemacht. Und für uns war das natürlich cool, weil du konntest dann wirklich, fast jeden Samstag sind wir da gesessen und haben gespielt und ausprobiert und das Publikum ist natürlich auch sehr dankbar. Also man Die Leute freuen sich, dass da Live-Musik ist, dass ein bisschen was zu schauen gibt, aber es ist jetzt nicht too much, dass man das Gefühl hat, oh, das verlangt so viel Aufmerksamkeit, ich kann gar nicht richtig einkaufen oder sowas, sondern es ist natürlich auch schwer, dann irgendwie als Künstler so die Balance zu finden zwischen, mache ich gerade zu viel, bin ich zu, ziehe ich die Aufmerksamkeit zu sehr auf mich oder ist das gerade richtig und so. Also es ist ein total spannendes Gebiet und für uns natürlich cool, weil man verdient, oder wir haben da natürlich auch gut Geld verdienen können. So gerade in den Anfängen freut man sich da über jeden Gig. Dann entstehen oftmals auch weitere Gigs draus, dass die Leute auf einen zukommen und sagen, oh Mensch, toll, spielt ihr auch bei Hochzeiten oder so. Und dann, und schwupps, hast du irgendwie wieder die nächste Anfrage und sowas. Also das war auf jeden Fall sehr cool. Es hat super viel Spaß gemacht, ja.
Mhm. Ja, na, klingt sehr gut. Und ich denke auch, je öfter man sowas macht, desto größer wird das Repertoire und dann kann man auch spontan auf so Anfragen eingehen.
Jetzt, absolut.
Jetzt ist es aber auch so, hast du mir, glaube ich, mal erzählt, dass auch spontan irgendwelche Anfragen, gerade zur Aushilfe, wie schon erwähnt, eintrudeln können. Und dann kann es ja durchaus auch mal sein, dass es um ein Genre geht, zum Beispiel Hip-Hop, welches man jetzt nicht so im Alltag oft spielt, also ich zumindest. Das beschränkt sich dann schon mehr aufs sinfonische Blasorchester oder eben Blasmusik, Jazz, Rock, Pop. Aber Hip-Hop habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht gemacht. Und da gibt's dann immer eine neue Literatur und auch die Grooves sind einfach andere. Vielleicht auch Drumset-Aufbau und dann kommen vielleicht noch Effekte dazu und so weiter.
Ja.
Wie gehst du dann in so einem Fall vor? Angenommen, es trifft eine Anfrage ein und du möchtest die dann auch bedienen und musst die dabei erstmal erkundig machen über dieses Genre und über die Band, über die Literatur. Was sind da aus deiner Sicht die wichtigsten Schritte?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich kommt es natürlich auf viele Faktoren drauf an. Es ist immer eine Frage, wie viel Zeit hast du, um das alles vorzubereiten? Also wie kurzfristig springt man ein oder wird man angefragt? Dann ist so die nächste Komponente, wie sehr muss ich am Original sein? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es Covermusik ist, muss man natürlich immer checken, okay, möchte die Band oder der Künstler, die Künstlerin das möglichst originalgetreu alles haben? Oder habe ich Freiheiten? Geht es nur darum, dass ich sinngemäß das mache, was die Musik braucht, was das Genre braucht und so? Das kläre ich dann meistens vorher ab, also oder wird mir dann entsprechend auch gesagt. Und dann musst du halt gucken, dass du möglichst effizient die Zeit, die dir zur Verfügung steht, eben auch nutzt, um eben das ganze Programm vorzubereiten. Und ich kann mich da, also Hip-Hop wäre jetzt zum Beispiel, ist jetzt was ich so auch noch nicht viel gemacht habe. Ja, na klar, hier und da mal ein paar Songs, aber so komplett, dass ein Hip-Hop-Künstler kommen würde und sagt, ey, hast du da Bock? Weiß ich nicht. Man muss sich dann natürlich auch immer fragen, ist man der Richtige für den Job? Weil du würdest ja, wenn du ein verstopftes Rohr hast, rufst du ja auch keinen Elektriker, sondern du rufst einen Klempner.
Ja.
Und warum sollte das in der Musik anders sein? Also wenn ich jemanden für Hip-Hop brauche, dann rufe ich jemanden an, der Hip-Hop spielen kann und es bedienen kann. Und da ist, mein Bereich ist eher so der Pop-Rock, Jazz, Musical, Orchestral-Bereich, sag ich mal. Da kann ich, glaube ich, ganz souverän die Sachen bedienen. Alles darüber hinaus muss man dann schauen, wie schwierig das so wird. Aber ja, und dann ist halt der nächste Step zu schauen, dass man das Programm entsprechend vorbereitet.
Ja, dann lass uns doch gerade mal den Fall durchspielen. Es kommt eine Anfrage rein für eine Jazz-Kombo, auch mit Songs, die du noch nie gespielt hast. Wie würdest du denn dann vorgehen, um, sagen wir mal, in 2-3 Tagen das Programm dir anzueignen?
Also Step Number One ist, glaube ich, Organisation. Ich habe das dann gerne alles parat. Ich habe gerne schon eine Setliste parat, wenn es schon eine gibt. Wenn die Leute Sheets haben zum Beispiel, dann ist es natürlich cool, wenn man die hat, weil alles, was notiert ist, muss ich mir nicht merken, kann ich dann im Zweifel auch ablesen. Und ja, auch ganz wichtiger Punkt, genau. Gehe ich mit Noten auf die Bühne oder gehe ich ohne Noten auf die Bühne? Muss man natürlich auch wissen, ob du die Sachen auswendig spielst oder ob es okay ist, vielleicht auch ein Tablet oder sowas dabei zu haben. Ja, und dann, ich höre mir dann meistens die Titel einmal an, dass ich einen groben Eindruck davon habe, wo es im Original herkommt, wo es hingehen kann. Und dann, also gerade im Jazzbereich sind es natürlich viel, viel die Formen, die es ausmachen, dass man weiß, okay, wie sind die Songs aufgebaut, die Grundstruktur, wie ist der A-Teil, wie ist der B-Teil, wie ist das Thema zum Beispiel, das ist im Jazz auch ein Riesending, dass du halt die Themen zum Beispiel kannst oder im besten Fall natürlich mitsingen kannst, weil du das ja auch irgendwie angemessen begleiten musst oder sollst oder darfst. Und wenn wir jetzt nicht von Jazz sprechen würden, sondern von Popmusik, dann ja, ist da eben auch genau dasselbe Ding. So, ich muss wissen, wie viel Strophen hat der Song, wann kommt der Refrain. Also dass halt einfach diese Formbausteine alle klar sind und der Ablauf so klar ist. Ich glaube, das ist super wichtig. Und dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man dann mal nicht 100% den Groove spielt, wie er im Original ist, sondern da sich ein bisschen freier einfach bewegt. Solange man halt weiß, hey, okay, ich habe jetzt hier 8 Takte, dann habe ich 8 Takte Pre-Chorus und da muss ich den Chorus irgendwie energetisch auch vorbereiten. Und solange das dann schön fließt und die Energie gut ist und ich im Chorus mit der Power irgendwie die Leute abhole, die der Song braucht, dann verzeiht das auch, wenn man nicht den originalen Groove spielt. Also solange es jetzt nicht eine komplett andere Stilistik ist oder sowas, die man da plötzlich bedient. Ja. Solange es, also alles in diesem Rahmen, sag ich mal. Mhm. Genau. Und du hast gesagt, 2 bis 3 Tage Vorbereitung, ne? Ist natürlich je nach Set, je nach Dauer des Auftritts auch ein Haufen Holz, was man dann da vorbereiten muss.
Und ein Haufen Holz geht dann also mit viel Zeit einher.
Richtig, genau. Und dann, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Gig, da kam eben auch, ich glaube, 2 Tage vorher oder sowas, eine Anfrage rein, das war in München, auch bei so einer Oktoberfest-ähnlichen Veranstaltung, mit auch einer Coverband und wir haben halt größtenteils Popmusik gespielt. Aber ja, also natürlich waren da auch Songs dabei, die ich jetzt zwar kannte vom Hören, aber noch nie gespielt hatte. Dann waren Songs dabei, die ich wirklich noch nie kannte, also noch nie gehört habe und nicht kannte. Und dann waren Songs dabei, die ich natürlich auch irgendwie schon im Repertoire habe, wo ich dann wusste, okay, alles klar, da muss ich mich jetzt nicht groß drum kümmern, das läuft. So, also ich würde sagen, es war wirklich so gute Drittelteile. Und dann ist natürlich der Fokus auf den Songs, die man nicht kennt, dass die irgendwie in den Kopf gehen und dass man die Form kennt, die Grooves kennt. Meistens schreibe ich mir dann doch irgendwie ein Sheet, wenn das okay ist, dass ein iPad da ist, schreibe ich mir kurz die Form raus oder schreibe mir den Grundgroove auf oder so. Oder oftmals sind es ja dann auch so Sachen wie Kicks, die man irgendwie kriegen muss oder wenn es dann gemeinsame Stops gibt oder Breaks oder sowas, dass man die auch alle hat und nicht aus Versehen einfach drüber spielt und dann grinst und sich denkt, ja, okay,
ups.
Es ist jetzt meine Interpretation des Songs. Genau, das soll natürlich nicht passieren. Also und dafür ist ein Sheet natürlich super praktisch. Genau, aber ich habe dann, glaube ich, in diesen 2 Tagen oder sowas ja so ein ganzes abendfüllendes Programm reingeklopft mit, was werden das gewesen sein? Wahrscheinlich schon so 50 Songs oder so, die man dann da machen muss an so einem Abend. Das war schon heftig. Und da sitzt du dann auch hochkonzentriert auf der Bühne und hoffst natürlich, dass das alles klappt und dass man es gut genug vorbereitet hat. Aber ich sag mal, über die Jahre, so im Lauf der Zeit, weiß man ja auch, wo seine Stärken, wo seine Schwächen sich so befinden. Und dann, je öfter man das macht, desto mehr kann man sich da irgendwie zurücklehnen und dann auch wirklich sagen, cool, ich habe das jetzt alles super vorbereitet und ich bin jetzt hier, um Musik zu machen. Let's go. Und wir sind alle nur Menschen. Es passiert sicher jedem mal, dass man irgendwie daneben greift oder dass man ein Becken mal nicht trifft oder dass man eben doch vergisst, dass es noch eine 3. Strophe gibt oder sowas. Und dann, das sind halt die Sachen, die machen es dann spannend. Da muss man halt dann in dem Moment reagieren und auf sich auf die Leute einlassen, die auf der Bühne sind und sowas. Das führt dann sozusagen zu den zu den nächsten Skills, die es dann halt irgendwie braucht, um den Job zu machen.
Mhm, ja. Hattest du dann damals eine lange Anfahrt nach München oder warst du zu der Zeit ohnehin vor Ort?
Nee, ich bin von Stuttgart aus gefahren und es war, glaube ich, so ein Freitagabend-Ding, also halt freitags durch den Berufsverkehr. Wie lange werde ich gebraucht haben? Wahrscheinlich schon so 3 bis 4 Stunden oder so, bis ich dort war. Es war auch nicht München direkt, es war ein Vorort von München. Oder halt ein Stadtteil, sag ich mal, von München. Ja, darfst du natürlich auch nicht vergessen bei der Vorbereitung, ne? Du musst das Auto laden, du musst gegebenenfalls die Konzertkleidung noch entsprechend parat haben, du musst anreisen.
Ja, so.
Aufbau, Soundcheck und so, so das ganze Prozedere.
Ja, es braucht alles Zeit und jetzt, ich hatte zum Beispiel mal was in der Pfalz, das war aber an einem Sonntagvormittag. Das ist natürlich deutlich entspannter als Freitagabends auf der A8 nach München.
Ja. Ja, richtig.
Ja, es kann ja immer was passieren während der Fahrt und es gibt eigentlich nichts Blöderes als ein Gig irgendwie später zu starten oder womöglich ausfallen lassen zu müssen. Ich hoffe, sowas passiert nie. Ich klopfe gerade auf Holz.
Ja.
Ja.
Aber da habe ich auch schon viel schwitzen müssen, um ehrlich zu sein. Also jetzt in Dresden zu sein und trotzdem noch Gigs in Baden-Württemberg anzunehmen und zu spielen, das ist natürlich auch ein Wort. Und ich bin letzte Woche von Karlsruhe aus nach Dresden wieder gefahren, mit dem Zug allerdings, noch bevor die ganzen Streiks eingesetzt haben. Und ich habe 9 Stunden gebraucht, bis ich da war. Und ich hatte mir extra eine Verbindung rausgeschrieben, die, ich glaube, 5 Stunden 40 oder sowas nur dauern. Aber es hat halt einfach ewig gedauert, ne? Und mit dem Auto ist es dasselbe Spiel. Du weißt halt nie, was dir unterwegs begegnet, ob du in einem Stau landest oder nicht. Und das war schon öfter so, dass ich dann einmal musste ich an Bodensee und war dann da, ich glaube, sage und schreibe 2 Stunden zu spät. Also die Band hatte schon gesoundcheckt, und dann, das ist halt echt Stress, weil dann musst du da schnell Schlagzeug noch hinschmeißen und drauf hoffen, dass der Techniker irgendwie mit 3, 4, 5 Schlägen ein einigermaßen gutes Gain hinbekommt und alles andere passiert halt dann während dem Spielen oder während, und auch, ich weiß nicht, in Karlsruhe war, letzten Sommer war auch, das war so eine Firmenveranstaltung, da war auch die Band im Prinzip schon da, die hatten auch alle schon gesoundcheckt und da waren sogar die Gäste schon da und waren am Essen. Mhm. Und ich bin dann erst eingetroffen, weil halt Katastrophe war auf der Autobahn. Im besten Fall reist man wirklich einen Tag vorher dann an und macht das irgendwie so, dass man auf Nummer sicher geht.
Und während des Auftritts ist es dann doch so, dass, also so merke ich's, der Idealfall sollte schon so sein, dass man entspannt in den Auftritt reingehen kann, klar mit einer gewissen Grundspannung, einfach um da auch tolle Musik zu machen, da braucht's auch in gewisser Weise ein gutes Energielevel und ein bisschen Nervosität ist manchmal auch nicht schlecht, einfach um konzentriert zu sein.
Genau.
Aber wenn man da jetzt wirklich übermäßig in Stress gerät und irgendwelche Musiker noch nicht da sind, wie schaffst du es dann trotzdem mit dem richtigen Level an Stress und gehetzt sein, in den Auftritt zu gehen? Also suchst du dir dann vorher nochmal einen Moment für dich, einfach um zu sagen, okay, jetzt hat alles geklappt, wenn die Zeit für sowas da ist? Oder gibt es irgendwelche Tricks, an denen man sich dann bedienen kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, in solchen Momenten selbst bin ich dann einfach nur heilfroh, wenn ich angekommen bin. Und in dem Moment, wo ich die Autotür aufmache, fällt schon mal sehr, sehr viel von dem Stress von mir ab. Das ist schon mal gut. Dann ist das Zweite, was mir, glaube ich, sehr hilft, das Arbeitsumfeld, weil ich dann weiß, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Es geht jetzt hier drum, einen Job zu machen. Ich habe eigentlich bisher immer super sympathische Menschen um mich rum gehabt, mit denen ich Musik mache, die sich dann auch freuen, dass man da ist und so. Also da ist dann niemand irgendwie angepisst oder, weil die haben ja auch alle Verständnis dafür, dass man da halt nichts für kann. Und
die kennen es ja selber auch,
die kennen es selber eben auch. Und die meisten packen dann auch mit an und helfen schnell mit. Also da geht's dann meistens doch schneller, als wenn man es alles selbst machen muss.
Ja, sehr gut.
Also ich sag mal so, dieser sympathische Kreis an Arbeitskollegen ist halt einfach super. Und ansonsten, naja, also was das anbelangt, ich habe vor vielen Jahren mit Meditation angefangen, was ich auch heute nach wie vor noch mache, aus verschiedenen Gründen, einfach weil es stressbedingt manchmal wirklich so war, dass ich gesagt habe, okay, ich muss eine Möglichkeit finden, damit umzugehen. Und da ist Meditation natürlich super, weil man sich halt wirklich mit seinen Gedanken und mit seiner Atmung beschäftigt. Dann habe ich irgendwann mal Yoga angefangen, aus körperlichen Gründen auch. Das hilft mir natürlich. Und ich glaube, wenn wirklich so ein Katastrophetag ist, dann, wenn es die Zeit zulässt und man wirklich noch 10 Minuten hat, ist es durchaus denkbar, dass ich dann sage, okay, ich setze mich kurz hin und nehme mir kurz 10 Minuten, einfach um zu meditieren, zu atmen und zu verstehen, dass ich jetzt da bin, dass alles in Ordnung ist und dass ich jetzt hier meinen Job machen kann. Aber das sind wirklich, also das ist wirklich Worst Case, sag ich mal, wenn es ein richtig Katastrophetag ist. Dann. Und ansonsten denke ich, ist die Grundlage, die ich damit halt geschaffen habe, langfristig auch so gut, dass ich weiß, das wird schon alles funktionieren. Und selbst wenn das dann alles stressig ist, die Anreise, der Soundcheck, der Aufbau und so, weiß ich, dass ich zumindest spielerisch so auf dem Niveau bin, dass mich kein Stress kostet, das zu machen. Und dann gleicht sich das irgendwie ganz gut aus. Dann ist es zwar davor stressig, aber danach ist dann gut und macht Spaß und so. Also ich denke, das hält sich immer ganz gut die Waage.
Ja. Ja, so ist mein Eindruck auch. Im entspanntesten Fall hat man natürlich dann auch die Zeit vom Auftritt ein bisschen zu quatschen mit den Musikerkollegen.
Richtig,
ja. Aber wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, dann muss man einfach das konzentriert angehen und einfach Musik machen, ohne da jetzt groß gestresst zu sein.
Richtig. Und man darf ja auch nicht vergessen, also wir machen das beide mit wahnsinnig viel Freude und mit Herzblut, aber am Ende ist es ja auch unser Job. Und andere fahren morgens eben auch durch den U-Bahn-Verkehr, durch den Berufsverkehr irgendwie und sind da vielleicht gestresst und haben dann irgendwie ein Meeting oder sowas und die platzen ja auch nicht super gestresst in dieses Meeting rein, sondern die setzen sich wie zivilisierte Menschen an den Tisch und machen ihren Job. Und das gehört ja auch dazu und das ist bei uns natürlich ähnlich.
Musst du mir mal beibringen, wie man sich zivilisiert wortwörtlich hinter das Schlagzeug setzt, das weiß ich noch gar nicht.
Naja, da wären wir dann an dem Punkt, wo es darum geht, aufrecht zu sitzen und
Oh ja, da muss ich gerade an den Thomas Kelch denken, der mir früher immer gesagt hat, ich soll gerade sitzen. Ich glaube, mittlerweile kriege ich es ganz gut hin. Es hapert dann vielleicht manchmal noch an der Beinarbeit, aber alles Übungssache.
Ja, der Tony.
Und da wären wir eigentlich auch schon beim richtigen Stichwort, Robin. Du hattest auch vorher erwähnt, ein erfolgreicher Gig oder ein erfolgreiches Konzert steht und fällt mit einer vernünftigen Vorbereitung. Wie gehe ich denn die Vorbereitung an, dass sie mich motiviert und dass ich aber auch Erfolge dabei spüre? Denn es macht ja wenig Sinn oder auch vor allem wenig Spaß zum Thema Spielfreude ausprobieren. Wenn ich mich an irgendwas festbeiße, merke ich, komme nicht weiter und dann aber einfach aus Verzweiflung vielleicht die Sache aufgebe.
Ja, ich glaube, Ziele sind ganz arg wichtig, dass man sich Ziele setzt und die aber auch realistisch wählt. Also es ist, ich habe nichts davon, wenn ich das schwerste Stück der Welt nehme und mir sage, okay, alles klar, das muss ich bis nächste Woche können, so. Weil es ist realistisch nicht machbar und es ist dann einfach nur frustrierend, sich damit zu beschäftigen. Deswegen, ich glaube, so der Grad an Unterforderung und Überforderung muss stimmen. Wahrscheinlich muss man so, ich sag mal, 10-15% in der Überforderung sein, dass man wirklich halt auch nach vorne kommt, Fortschritte macht. Aber wenn das eben zu groß gewählt ist, dann sind schon mal die Grundvoraussetzungen einfach nicht gut. Und ich glaube, dann muss man grundsätzlich auch wissen, einfach, was man für ein Typ Mensch ist, und wie man am besten übt, wie so der Zugang zum Instrument bei jedem stattfindet. Und da habe ich in der Vergangenheit auch die interessantesten Sachen irgendwie von Kollegen gehört und gesehen. So manche sagen, ja, ich kann einfach nur abends üben, weil ich kann mich nur abends gut konzentrieren oder mich da gut drauf einlassen. Bei anderen ist es wieder anders. Die sagen, ja gut, ich muss mich da morgens hinsetzen, weil da ist der Kopf noch frisch. Da kriege ich das am besten hin. Dann gibt's Leute, das sieht man natürlich auch in der Hochschule super, super oft, die laufen morgens um 8 da rein und laufen abends um 6 wieder raus oder so. Und die sind den ganzen Tag in der Übezelle und üben. Mhm. Also man muss, glaube ich, wissen, was für ein Typ man da ist und wie man da funktioniert. Und ich glaube, dann muss man vor allem auch wissen, wie Üben grundsätzlich funktioniert und wie so dieses, wie funktioniert unser Gehirn, wie werden Sachen abgespeichert. Tue ich mir wirklich einen Gefallen damit, wenn ich 8 Stunden an meinem Instrument sitze und keine Pause mache? So, ja. Also das sind alles so Sachen. Und ich habe da für mich schon rausgefunden, dass so eine Dreiviertelstunde ist gut und dann sind 10 bis 15 Minuten Pause wichtig. Und wenn du dich an den Rhythmus hältst oder wenn ich mich an den Rhythmus halte, kann ich schon auch mal so 4-5 Stunden, also 4-5 Blöcke sozusagen machen, ohne dass ich das Gefühl habe, jetzt daddel ich nur noch rum und jetzt bin ich nicht mehr konzentriert oder so. Und Pause heißt dann aber auch wirklich, ich bin nicht am Instrument, ich denk nicht übers Üben nach, ist manchmal nicht so leicht, aber ich habe nicht mein Handy in der Hand und scroll irgendwie Instagram, Facebook oder sonst was durch, sondern ich mach bewusst aktiv Pause. Ich bewege mich, ich stehe auf, ich
Frische Luft,
ja, ich trinke was, vielleicht esse ich auch eine Kleinigkeit und so, also so. Und dann kannst du, eine Dreiviertelstunde ist ruckzuck vorbei. Und dann kannst du da wirklich auch effektiv und zielgerichtet üben.
Ja, der Kopf braucht ja auch eine gewisse Zeit oder einfach die Ruhe, um dann auch neue Bewegungsabläufe und Schlagmuster zum Beispiel abzuspeichern, denke ich.
Richtig, genau.
Und dann hilft es auch mal, ich weiß nicht, wie du in den 4-5 Übeblöcken arbeitest, aber mir hilft es dann auch immer, das Stück mal zur Seite zu legen und am gleichen Instrument, jetzt zum Beispiel vielleicht Vibraphon oder kleine Trommel, je nachdem, was anderes zu machen, um das wieder aufzulockern.
Ja.
Und aber trotzdem finde ich es dann schwierig, über 4-5 Stunden wirklich Konzentration aufrechtzuerhalten. Und ja, wahrscheinlich auch Übungssache, man steigert es dann langsam. Aber wie machst du das denn dann über den Zeitraum, dass dieser Zeitraum auch in gewisser Weise abwechslungsreich gestaltet ist?
Ja, also so wie du es gesagt hast, es ist super wichtig, dass man vielseitig übt. Also es bringt überhaupt nichts, sich jetzt irgendeine Klassik-Etüde zu nehmen und zu sagen, okay, die nächsten 4-5 Stunden beschäftige ich mich nur damit. Also vielleicht ist es mal ganz gut, um so eine Grundlage zu legen und sich mal in Ruhe intensiv mit was zu beschäftigen, ja, aber so auf fürs alltägliche Üben ist es auf jeden Fall, glaube ich, sogar tödlich, wenn man wirklich einfach an einem Baustein so lange arbeitet. Deswegen vielseitig. mein Professor hat das so immer gesagt, er hat immer gesagt, vielseitig üben, lustbetont üben. Ganz wichtiges Stichwort auch mental üben. Also nicht am Instrument, sondern sich vorstellen, man sitzt an seinem Instrument und man spielt jetzt gerade dieses Stück und man macht jede Bewegung, man drückt jede Taste bei einem Pianisten oder man
also man stellt sich quasi vor wie die Bobfahrer vor dem Rennen und visualisiert es in gewisser Weise.
Richtig, genau. Ja. Und auf die Art und Weise, also es ist wissenschaftlich belegt, dass du auf die Art und Weise dieselben Hirnareale stimulierst, wie wenn du tatsächlich an deinem Instrument sitzt. Das einzige Hirnareal, was nicht aktiviert ist, ist das, was dir das motorische Feedback liefert von deinen ganzen Sensoren in deinem Körper. Das heißt, der Kopf arbeitet, wie wenn du richtig übst am Instrument, ohne dass du allerdings den Körper dazu am Instrument haben musst. Das ist natürlich super. Also kannst du halt in der Bahn sagen, du machst jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit 10 Minuten und übst da genauso effektiv, wie wenn du an deinem Instrument bist.
Da möchte ich jetzt aber gleich einhaken, Robin, weil das ist ein ganz interessantes Thema, finde ich.
Ja.
Angenommen, es gibt da einen Samba-Groove, also ich kenne es halt von mir, die Füße, braucht viel Übung und auch Ausdauer. Möchtest du mir jetzt mit dieser These verkaufen, dass es quasi reicht, wenn ich mir, oder was heißt reicht, aber was hilft, dass ich mir einfach vorstelle, ich würde mit den Füßen spielen, ohne dass ich sie tatsächlich bewege? Oder wie verstehe ich es richtig?
Ja, ja, also ich glaube, auch da kommt es ein bisschen drauf an, was man übt. Wenn es wirklich darum geht, Stücke zu erarbeiten, dann funktioniert das mentale Üben super, weil du kannst natürlich dir über die Form Gedanken machen. Du kannst überlegen, okay, wie ist das jetzt? Sind das jetzt 8 Takte Strophe oder 8 Takte Chor? Also, ne? Und wie bereite ich das vor? Was muss ich tun, um da hinzukommen? Du kannst es dann, dieses Stück in Gedanken sozusagen durchspielen, jeden Groove in Gedanken spielen. Bei so kleinen Puzzleteilen, wo du jetzt gerade bist, so motorische Sachen. Ich meine, das ist ja boom, tsch, boom, boom. Das war's. Natürlich kannst du dir da Gedanken machen. Ich weiß nicht, man müsste es vielleicht mal probieren. Aber ich glaube, bei solchen Sachen hilft es vielleicht nur bedingt, weil das Problem da nicht der Kopf ist, weil der Kopf hat's verstanden, sondern das Problem ist da vielleicht einfach, wie setze ich das motorisch um?
Body-Mind-Connection, wenn man es so nennen möchte.
Richtig, wenn man es so nennen möchte, genau. Und auch da kommt es ein bisschen drauf an, wo das Problem liegt. Liegt es darin, dass du in der Phrasierung, oder liegt es darin, dass du merkst, es wird nach 3 Minuten Ausführung körperlich einfach anstrengend? Da bringt das mentale Üben natürlich nichts. Da muss man es halt körperlich einfach, ne? Also Fitnessstudio im Prinzip, Schlagzeugfitness dann machen, dass es körperlich geht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist mentales Üben echt total unterschätzt und wird auch viel zu selten angewandt.
Mhm. Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Methode, die auch das Üben dann auflockern kann, denke ich.
Ja.
Und bereichert, ja.
Aber auch da darf man es natürlich nicht übertreiben. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich mache 4-5 Stunden mentales Üben, weil danach bist du einfach platt.
Ja, und ich denke, das bringt dann auch weniger, deutlich weniger als 3 Stunden davon, wirklich auch am Set zivilisiert zu sitzen und zu üben.
Genau.
Genau. Ich denke, ein Fehler, den man auch gerne macht, ist, wie du schon gesagt hast, dass man sich unrealistische Ziele setzt.
Ja.
Ich denke, sich zu viel vorzunehmen, ist eines dieser unrealistischen Ziele.
Ja.
Denn es bringt aus meiner Sicht unglaublich viel, dass man sich zum Beispiel auch mal 4-5 Tage auf einen Rhythmus konzentriert, den lange langsam übt und dann automatisch mit der Zeit ohnehin schneller wird. Das finde ich, ist ein viel schöneres Erfolgserlebnis, als irgendwie zu sagen, hey, okay, ich schaffe jetzt 2 Takte von dem anspruchsvollen Schlagzeugsolo, das du vorher angesprochen hast. Ich denke, weil es auch mehr bringt und nachhaltiger ist. Denn wenn ich jetzt einen bestimmten Rhythmus lerne, kann ich den ja auch vielfältiger einsetzen, was ja auch schon als Stichwort fiel. Ich für meinen Teil bin da ein großer Freund vom Intervalltraining, dass man zum Beispiel sagt, ich stelle mir mal ein Metronom ein und das steigert dann das Tempo alle, sagen wir mal, 2-3 Minuten. Gibt es denn da weitere Methoden, um einfach die motorischen Fähigkeiten, die motorische Schnelligkeit, um es mal so zu sagen, zu steigern und das auch auf gewisse Weise didaktisch, spielerisch zu gestalten?
Also, so wie du sagst, Intervalltraining ist natürlich eine super Möglichkeit, das anzugehen, weil du ja wirklich wie im Fitnessstudio nach und nach mehr Gewichte sozusagen, also nach und nach mehr Tempo in die Sache reinbringst. Ich bin grundsätzlich, weil ich vielleicht auch so ein Orga-Freak bin, ein großer Freund davon, solche Sachen auch zu protokollieren und dann einfach aufzuschreiben, hey, heute habe ich den Groove bei 78, 80, 82 und 84 BPM geübt. Und dann aber auch zu sagen, okay, das sind jetzt vielleicht die 4 oder 5 Geschwindigkeitsstufen, bei denen bleibe ich jetzt erstmal und die ziehe ich für die nächsten 5 Tage mal durch. Und erst dann gehe ich weiter und ja, also so wie du sagst, dass man ein bisschen bei einer Sache bleibt und da nicht nicht zu schnell zu weit vorangeht, weil erst dann merkst du, okay, jetzt stellt sich ein Fortschritt ein. Und manchmal merkt man es auch gar nicht, da denkt man, hä, jetzt habe ich das irgendwie eine Woche lang gemacht und es hat sich gar nichts verändert, aber wenn du dann irgendwann wieder zurückkommst, merkst du sofort, ach krass, es hat sich was verändert, aber es muss sich dann halt erst setzen. So.
Ja, mir ging es erst vor kurzem so, ich habe jetzt wieder einen Vibraphon Stück aufgelegt, was ich auch 2-3 Jahre nicht gespielt hatte. Und es ist tatsächlich so, dann macht es irgendeinen Klick und jetzt in dem Fall erkennt man dann andere Schlägelsätze, dass man die Akkorde anders spielen kann. Und beim Schlagzeug wäre das dann wahrscheinlich die Lockerheit oder die Grundkondition, die einfach besser wird. Und wenn man dann sieht, das Muster habe ich schon irgendwo abgespeichert, dann lässt sich es viel leichter abrufen und spielen.
Auf jeden Fall. Und ja, es, der Blickwinkel halt ist ein anderer. Man kommt wieder und hat vielleicht die wichtigsten Baustellen schon mal behandelt. Der Körper hat sich damit schon mal beschäftigt, dass der der Geist hat's schon mal verarbeitet und abgespeichert. Und dann ist halt so diese die kognitive Leistung, die man halt bringen muss, ist vielleicht nicht mehr die, wie schaffe ich es jetzt überhaupt, diesen Groove oder diesen die Melodie oder die Akkorde zu spielen, sondern da geht's dann mehr drum, wie phrasiere ich, wie und dann plötzlich merkst du, ah ja klar, gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie ich es aufteile, da liegt's vielleicht sogar noch besser oder so. Also so wie du sagst, habe ich schon sehr oft bemerkt, dass es dass sowas passiert.
Das ist eigentlich cool. Also das heißt ja im Folgeschluss, dass man die rhythmischen Dinge in gewisser Weise staffeln kann. Einmal die motorische Sicherheit und das Rhythmusverständnis vielleicht als erster Schritt. Dann Tempoaufbau und Aufbau der spielerischen Sicherheit. Und wenn die beiden Stufen stehen, oder vielleicht lass es auch eine Stufe sein, dann kann ich mir übers musikalische Gedanken machen. Ich kann einen Groove orchestrieren. Ich kann andere Klangfarben mit reinbringen, Dynamik und Phrasierung.
Ja. Ja. Ich glaube, ein Stück weit ist es auf jeden Fall so eine Pyramide und man fängt wirklich unten an und baut die auf. Man darf aber auch, glaube ich, nicht, und da sind wir wieder beim Stichwort vielseitig üben, man darf nicht dann zu lange dann doch in dieser einen Schicht verweilen und sagen, oh, ich bin jetzt aber erst, ich mache noch keine Phrasierung oder so. Manchmal macht es total Sinn, Phrasierungen schon am Anfang beim Üben von verschiedenen Soli, verschiedenen Melodien oder sowas mit reinzunehmen, weil es halt ein Kernelement von der Melodie, von dem Solo oder sowas ist. Und also ich glaube, man muss da einfach auch eine gute Balance finden, dass es nicht zu kategorisch zugeht. Und in letzter Instanz ist es da die Lehrerin oder der Lehrer, der halt einfach sagt, guck mal, jetzt schauen wir uns das an. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten. Also, dass halt jemand mit einem geschulten Auge schauen kann, ob sich die Schülerin, der Schüler da gerade richtig bewegt oder richtig auf dem richtigen Weg ist, sag ich mal. Ja.
Und sofern das dann passt, darf auch in der Didaktik das Spielerische nicht zu kurz kommen. Ich erinnere mich daran, dass es bei mir früher gegen Ende des Unterrichts dann oft so war, dass man einfach zusammen noch ein bisschen gejammt hat, frei von der Leber weg, und das hat eigentlich immer richtig viel Spaß gemacht. Ja. Vor allem, wenn dann auch die Schlagzeuglehrer jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob du auch beim Thomas warst damals.
Ja, doch.
Wenn die dann auch irgendwas ausprobiert haben und dann irgendwie halt an ihre Grenzen kamen, aber das dann mit Humor genommen haben. Und ich denke, das ist was ganz Wichtiges, was man auch fürs Leben generell braucht. Fehler machen und lernen, das geht ja miteinander Hand in Hand. Aber irgendwie wird es einem auch gerne mal ausgetrieben und das ist eigentlich toxisch fürs Schlagzeugspielen sowieso, denn da hört man ja nie auf zu lernen. Ich habe jetzt auch einen Schüler, der hat auch gesagt, das ist doch das Spannende eigentlich auch am Schlagzeug, diese Vielseitigkeit. Also ich spiele jetzt nicht nur klassische Konzertpoke zum Beispiel, sondern ich kann alles spielen und das ist ja ein grenzenloses Feld an neuem Wissen, was ich mir aneignen kann.
Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich toll, wenn die Schüler mit so einem Horizont kommen und mit so einer Begeisterung auch das wahrnehmen können, dass es wirklich so ist, dass es dazugehört. Ich erlebe es ganz oft, dass die Schüler halt einfach auch aus den Schulverhältnissen so geprägt sind, dass sie sagen, naja, das ist ja jetzt so nicht richtig, es gibt ein richtig und falsch. Und dann da auch wenig Toleranz haben, wenn sie einen Fehler machen. Manche sind dann frustriert. Ich hatte auch schon einen Schüler, der hat regelmäßig angefangen zu weinen, wenn er was nicht hinbekommen hat und so. Also da, genau, da sind halt dann wirklich auch emotionale Aspekte dabei, wo man echt gucken muss, dass man da am besten gar nicht erst hinkommt. Ne? Und da hast du es eigentlich schon gesagt, ja, wir sind alle Menschen. Das ist absolut menschlich, Fehler zu machen. Und das gerade zum Lernen gehört es einfach voll mit dazu. Ich habe erst gestern, glaube ich, wieder von einer Studie gelesen, in der heißt es, dass Wissenschaftler rausgefunden haben, 85% darf man richtig machen. Die restlichen 15% hat man sozusagen, um Fehler zu machen. Mhm. Und dann ist man in einem Bereich, wo man optimal lernt.
Mhm, okay.
Also ist natürlich die Frage, was eine Statistik immer für den Einzelnen aussagt, aber also es ist halt einfach nachweislich so, dass Fehler dich manchmal sogar viel weiterbringen, als wenn du keine machst und deswegen, ich versuche dann auch im Unterricht so Sachen wie richtig oder falsch, solche Begriffe einfach nicht zu verwenden, zu sagen, einfach mit Lob zu reagieren, zu sagen, hey, hast du gut gemacht, hat sich toll angehört und so. Und dann, wenn Fehler entstehen, schaue ich halt, dass ich sage, okay, guck mal hier, das müssen wir jetzt noch mal uns genauer anschauen.
Ja, so im Wortlaut, probier mal so und so. Und schau mal.
Richtig, richtig, genau. Und dass es halt wirklich Sandbox-Prinzip ist und dass vor allem die Kinder auch begreifen oder die Schüler eben auch begreifen, selbst wenn ich was falsch mache, es passiert nichts. Es springt mir niemand an die Gurgel. Es ist nicht, ich stehe nicht auf einer Konzertbühne. Ich krieg nicht eine schlechte Note plötzlich, sondern im Gegenteil, ich habe dadurch, dass ich jetzt gerade was falsch gemacht habe, sogar begriffen, wie es eigentlich richtig geht.
Ja.
Also das ist natürlich der Idealfall, dass sowas dann passiert. Und umso schöner, also ich erinnere mich an den Tommy, der hat es gerne gemacht, dass er dann, so wie du sagst, dass wir noch ein bisschen in Anführungsstrichen Quatsch gemacht haben am Ende und einfach ein bisschen gespielt haben. Und ruckzuck kommst du dann, vor allem wenn man sich dann so hin und her battelt oder so, ruckzuck kommst du dann an so einen Punkt, da probiert man was aus, weil man halt gerade Lust drauf hat und ne, und dann klappt's halt nicht. Und das ist eben genau das, was, finde ich, dann auch die Leute super sympathisch macht, wenn man dann halt einfach mit einem Lachen sich drüber freut, dass man da jetzt gerade halt einfach einen Bock geschossen hat. Dann ist es so.
Ja, und man blickt dann auch, selbst wenn es mal auf der Bühne passiert, ich meine, geht ja auch ein bisschen damit einher, wie oft man überhaupt auf der Bühne sitzt. Ich meine, je öfter man irgendwas macht, desto höher ist dann auch die Fehlerwahrscheinlichkeit, dass mal was passiert, klar.
Richtig.
In gewisser Weise hat man die Souveränität dann auch. Aber live kann immer was passieren, sei es nur ein Material, Ermüdungsfellriss oder dass man mal einen Song falsch einzählt. Das habe ich zum Beispiel schon erlebt. Und man muss dann einfach die Show am Laufen lassen, halb so wild.
Ja, total. Ich erinnere mich an eine, also eigentlich richtig peinliche Geschichte. Das war zu meiner Schulzeit noch und die Big Band hatte einen Auftritt. Und das war einer dieser Auftritte, wo dann der Big Band Leiter nicht da sein konnte, weil das halt irgendwie während der Schulzeit passiert ist und man hat dann irgendwie da in der Aula gespielt, aber der musste noch unterrichten oder so. Und dann hieß es halt, ja, alles klar, der Schlagzeuger zählt euch schon ein. Und wir haben, was haben wir gespielt? Ich glaube, A Child is Born, wenn ich es richtig im Kopf habe, was im Dreivierteltakt steht. Und ich war halt so, 1, 2, 3, 4. Und die ganze Band hat einfach super souverän einfach angefangen zu spielen. Und das war denen so egal, dass ich im Vierer eingezählt habe, obwohl es eigentlich im Dreier ist. Aber du sitzt dann halt selbst da und musst dann auch, so der erste Moment, es schießt Adrenalin in den Körper und dann merkt man, ah shit, das war jetzt nicht so gut, was ich hier gemacht habe.
Ja, ähnlicher Fall ist mir bestimmt auch passiert, aber genau dieses mit dem Dreivierteltakt und Vierviertel- oder Zweivierteltakt in meinem Fall ging bei mir leider nicht so glimpflich aus. Also genau, es war, glaube ich, auch so, es war ein Dreivierteltakt, also Walzer, den es zu spielen galt. Ich habe halt auch 1, 2, 2 vorgezählt und dann war auf einmal Stille. Also während dem Live-Auftritt, ich habe eingezählt und nichts ist passiert. Und dann dreht sich unser Flügelhornist, hieß auch Thomas damals, dreht sich um und sagt zu mir, Philipp, das ist ein Walzer. Also auch Dreivierteltakt. Und dann habe ich halt, die zwei Noten nebeneinander, halt aber die Setlist irgendwie nicht parat und habe dann halt ein Stück zu früh eingezählt.
Ah, und das falsche Notenblatt.
Offen. Ja, genau, ich habe mich auf das falsche Lied eingestellt gehabt. Und ich weiß aber noch, als wäre es gestern gewesen, da stand auch eine Mutter mit Kind neben der Bühne, haben halt zugehört. Und ich habe nur die Mutter sagen hören, das war jetzt gerade falsch, weil der Sohn sie irgendwie ganz fragend angeguckt hat und so und keine Musik dann zu hören war. Ja, sowas passiert einfach und danach habe ich dann richtig eingezählt und dann hat es auch geklappt.
Ja. Ja, und das sind eben genau solche Momente, die bleiben uns wahrscheinlich für immer in Erinnerung, ja. Einfach weil man da dann auch selbst so ein bisschen erschrickt, weil das passiert ja alles auf Autopilot, sag ich mal. Ja. Du weißt ja, was du machst, und dann guckst du dir die Noten an, denkst, alles klar, das ist der Song, stellst es dir vor und los geht's. Und manchmal, ja, also eigentlich darf es natürlich nicht passieren, dass man einen Song falsch einzählt, aber in dem Fall hast du ja auch, du hast halt einfach das falsche Notenblatt da gehabt. Ne? Also, ja. Aber da sieht man, der Teufel steckt wie immer im Detail. Ne? Also wenn man halt eine Sache nicht bedenkt und plötzlich ein falsches Notenblatt da hat, dann ist so eine Performance, so ein Auftritt ruckzuck, kommt es da dann zu Komplikationen.
Ja, und ich denke aber auch, solche Erfahrungen braucht es, um einfach ja daraus zu lernen und sensibilisiert zu werden für solche Punkte. Denn also jetzt ist es ja bestimmt schon 7 Jahre her und seitdem toi toi toi. Ja, also passiert ja nicht mehr im Normalfall. Ich denke, das braucht es einfach so im Lernprozess. Ja, klar, kann immer was passieren. Ich meine, Metallica passiert sowas auch. Dass der Lars, oder wie er heißt, mal daneben haut, und das macht es dann aber auch spannend irgendwie, weil live einfach live ist und alles passieren kann.
Klar. Ja, das ist dann, da sind dann halt die Fähigkeiten auch der Mitmusiker oder die eigenen Fähigkeiten einfach gefordert. Oder wenn du einen Song viel zu schnell einzählst, ja, wie kommst du aus der Kiste raus? Abbrechen und nochmal neu anfangen? Wo dann ja wirklich jeder merkt, okay, da hat was gerade nicht gestimmt. Oder ist es dann sinnvoll, einfach die Handbremse zu ziehen und zu sagen, ja, wir werden jetzt halt einfach immer langsamer, bis wir das richtige Tempo haben. Also so oder so, man muss sich eine Lösung einfallen und lassen, und das möglichst schnell natürlich.
Mhm, ja. Und ich denke, das macht dann auch die Erfahrung aus, dass man dann reagieren kann. Ja, ja
klar.
Ja. Wir hatten es jetzt ja von Auftritten, von Unterricht, von Vorbereitungen, von Gigs, das richtige Üben. Was sind denn so bei dir die nächsten Punkte, die anstehen? Gibt es bestimmte Projekte, die du aktuell vorbereitest, oder Produktionen? Du warst ja auch schon als Musical-Produzent aktiv in der Vergangenheit.
Ja, Produzent nicht, als musikalischer Leiter.
Ah, okay. Ja.
Genau. Ich habe gerade, geht's bei mir relativ entspannt zu, sag ich mal, und habe da das Berufliche und Musikalische so ein bisschen gerade reduziert und runtergefahren, weil ich seit einem Jahr jetzt Papa bin.
Ui, ja, Glückwunsch.
Ja, danke schön. Und die Familie seitdem eben auch im Vordergrund steht. Und ich in der Zeit davor halt vor allem gemerkt habe, okay, also ich bin halt da irgendwie auch aufgrund von viel Arbeit und viel unterwegs sein und so dann irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das ist cool, das macht alles Spaß. Man muss auf den eigenen Körper aufpassen und da einfach kürzer treten. Und das habe ich zu der Zeit einfach überhaupt nicht gemacht. Und ja, dann ist es natürlich einfach auch schön, wenn man sagen kann, okay, jetzt ist eine Lebensphase, die ist nicht so zeitlich intensiv. Oder auf eine andere Art natürlich. Mhm, ja. Aber ich muss nicht 18 Stunden am Tag arbeiten und ich muss nicht irgendwie dann, weiß ich nicht, 14 Stunden nochmal im Zug sitzen und währenddessen auch arbeiten und so, weil es halt vorne und hinten nicht reicht, wie es kalkuliert ist von der Zeit und so, sondern du bist halt da und du bist für die Familie da und deswegen, das ist so aktuell der Fokus. Und ich habe für dieses Jahr jetzt auch eigentlich gar nicht so viel Termine. Bin da aber auch ganz dankbar drüber und freue mich natürlich immer, wenn ich spielen darf und wenn das kommt und wenn da Sachen anstehen. Freue mich auch, dass ich wieder mehr Zeit habe für mich und eben um zu üben, um mich mit Sachen zu beschäftigen, die irgendwie seit Jahren jetzt auf der Liste stehen, wo ich sag, cool, da freue ich mich, wenn ich da dann dran sitze und mich mit beschäftigen kann. Und umgekehrt freue ich mich natürlich auch einfach riesig, dass ich Zeit habe, um mich auf die Familie einzulassen und mit der Familie Zeit verbringen kann. Das ist super.
Ja. Ja, ja, mich hat's sehr gefreut, dass ich heute mit dir Zeit verbringen durfte, Robin, und wir uns einfach mal ein bisschen austauschen durften. Und auch der Humor kam nicht zu kurz, hat mich wirklich sehr gefreut und war sehr kurzweilig.
Ja.
Und ich möchte einfach für die weitere künstlerische Arbeit alles Gute wünschen.
Ja, danke schön.
Viel Freude. Die nötige Ausdauer, die braucht's.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber da bin ich davon überzeugt, dass du die richtigen Mittel und Wege findest, sei es auch nur mit einem Spaziergang mit der Family, um da bei Kräften zu bleiben. Und wer weiß, wir laufen es bestimmt auch mal wieder über den Weg und dann
hoffentlich
können wir uns nochmal treffen. Ja.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
Das freut mich sehr, Robin. Vielen Dank, dass du dabei warst heute. Dir weiterhin viel Freude beim Grooven und allen Zuhörern da draußen auch viel Freude an der Musik. Schön, dass ihr heute zugehört habt. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüssi, macht's gut.
Das war eine weitere spannende Ausgabe. Wenn dir die Sendungen gefallen, abonniere den Kanal und schenke uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin interessanten Content produzieren, der dich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in deinem Erfolgsrhythmus.